Sie hören mir ja gerade zu, oder ich höre Ihnen zu, ich darf dabei. Zuhören macht jeder.
Das musikalische Vokabular von Helmut Lachenmann zu hören heißt Unvorhersehbares zulassen, wahrnehmen.
Aber wenn ich so spreche, dann fange ich sie an zu hören. Was hat der Junge, der ist nicht ganz dicht. Dann fange ich sie an zu hören. Viele Zuhörer oder Hörer, die wollen immer gleich kritisieren. Sagen, ja, das war ein gutes Stück oder so. Wenn sie beobachten, sagen sie nicht, das war ein gutes, schlechtes Stück. Dann haben sie einen Arzt, der bei geistig Behinderten zuhört oder hört, was die da machen. So, der lacht doch nicht oder regt sich auf. Der beobachtet. Und lernt dabei und beobachtet sogar aus sich selber, was mit ihm passiert.
Das 1935 geborene sechste von 8 Kindern beginnt sehr früh mit Klängen zu experimentieren. Heute gelten Helmut Lachenmanns Werke als maßgebliche Impulse der postseriellen Musik. Und schon früh dem Schönklang gegenüber skeptisch entfaltet der Künstler in einzelnen Tönen ungeahnte Klangspektren. Die Geräuschhaftigkeit der Instrumente weit über gebräuchliche Klänge hinaus weitet die Palette der gestaltbaren Klangfarben unerschöpflich und wird zur Musik konkret instrumental. Dennoch mischen sich Melodiefragmente und vertraute Klänge weiterhin ein, drängen sich vor oder bieten Reibungsflächen. Musikalische Strukturen, Formen und Klangfarben verlangen nach einem zuverlässigen Kontrast.
Wenn ich mal total still bin, dann fangen sie an zu hören. Dann hören sie eine Stille oder sie hören in ihrem Kopf irgendein bisschen Blutrauschen oder sowas. Das ist Hören. Also hören heißt einfach, die Antennen stellen auf das, was passiert. Und ich empfehle sowieso immer wieder, inzwischen, weiß nicht, wenn ich auf die Idee gekommen bin, statt hören oder zuhören, beobachten.
Hörende Orientierung findet Helmut Lachenmann an Vorbildern wie Igor Strawinsky, Bela Bartok und Paul Hindemith und in persönlichen Begegnungen als Student in den Darmstädter Ferienkursen mit Theodor W. Adorno und Karl-Heinz Stockhausen.
Ich denke immer noch mit Begeisterung an den Karl-Heinz Stockhausen. Der konnte ja sehr aggressiv und furchtbar mit Musikern umgehen. Der hat von sich diese Orchesterteil von Hymnen dirigiert, geprobt und da haben alle Cellisten sich krank gemeldet. Sie wollten sowas nicht spielen. Dann haben sie Leute geholt, unter anderem einen, ich glaube, 75-jährigen alten Herrn. Und der schaute da rein wie die Katze ins Bilderbuch. Und irgendwann stand er auf und sagte, lieber Herr Stockhausen, ich habe jetzt 60 Jahre Musik gemacht und habe junge Menschen zur Musik geführt, aber das hier ist keine Musik. Warum muss ich sowas spielen? Und Stockhausen sagt, damit sie jung bleiben. Und da musste der lachen und dann war das Eis gebrochen. Also die Leute einzuladen, mal aus ihrem Horizont hinaus zu springen.
Das gilt für Dirigentinnen und Dirigenten, Musizierende und Verlage. Doch der 1719 gegründete Verlag Breitkopf und Hertel sammelt im Laufe der Jahrhunderte vielgestaltige Erfahrungen mit zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten, wie Gottfried Christoph Hertel und seine Söhne zum Beispiel mit Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara und Robert Schumann, Franz Liszt, Richard Wagner und Johannes Brahms. Jahrzehntelang prägt Dr. Frank Reinisch das Verlagsrepertoire und das musikalische Vokabular von Helmut Lachenmann ist dem Lektor für zeitgenössische Musik differenziert vertraut, das dennoch unentwegt aufs Neue fordernd, sensibilisierend bleibe. Erste Höreindrücke live liegen lange zurück.
Ich glaube, mein Initialerlebnis war die deutsche Erstaufführung von Mouvement in Köln.
Zur Uraufführung kam die Komposition Mouvement vor der Erstarrung von Helmut Lachenmann einen Tag zuvor, am 12. November 1984 in Paris.
Ich glaube, das war ein Initialerlebnis für viele Zuhörer oder Hörer. Das war eine andere Grammatik, ein anderer Aufbau in Stücken, wie ich es dann glücklicherweise bei vielen anderen Werken von Helmut Lachenmann wieder hören konnte. Werke, die in irgendeiner Weise eine Dramaturgie haben, wo man intensiv einfach dabei bleiben muss, wo man nicht abschalten kann, sondern wo man wirklich Entdeckungen machen kann. Und zwar fand ich immer wieder ganz bemerkenswert, erst im Verlauf des Stücks, wo also wirklich in manchen Stücken ich den Eindruck habe, manche Stücke rekapitulieren fast das schon Erreichte und brechen dann innerhalb des Stückes auf zu neuen Dingen, neuen Klängen, neuen Formationen. Und da denke ich, da ist Hören natürlich wirklich ein ganz großes Erlebnis.
Ist ja bekannt, dass in Donaueschingen, ist der Ort der Uraufführungen, Polyphonie X von Boulez unterging in einem unglaublichen Protest. Also ich war leider nicht dabei. Oder Stockhausen, natürlich, Spiel für Orchester in Donaueschingen, war ein Schock. Und die Leute haben dann gesagt, ja, die sind verrückt oder irgend sowas. Oder Cage. Ich habe Cage 1954, da war ich 18 Jahre alt, erlebt. Und das war auch eine optische Geschichte. Da krochen zwei vornehm mit Frack bekleidete Pianisten, Künstler unterm Flügel rum. Hatten so Pfeifen im Mund, die, wenn man reinblasst, sich so verlängert und zurück. Und die Leute haben geweint und gelacht. Die haben es damals einfach als eine amerikanische Verrücktheit nicht weiter ernst genommen. Aber kurz danach, also 1958 kam Cage nach Darmstadt. Dort, wo man eben über neue Möglichkeiten von Musik nachdenkt oder Versuche macht. Ich habe ja immer wieder das Glück gehabt, dass von mir Stücke zweimal gespielt wurden. Manchmal unfreiwillig, weil die Musik der Dirigent abgebrochen hat, wenn gestört wurde. Das war immerhin ein paar Mal der Fall. Übrigens mit Sylvain Campanella in Donaueschingen, wo man eigentlich Kummer gewohnt sein sollte mit ungewohnten Klängen. Da war eine Wahnsinnsstörung.
Sylvain Cambrelin dirigiert im Oktober 1980 die Uraufführung von Helmut Lachenmanns Tanzsuite mit Deutschlandlied bei den Donaueschinger Musiktagen.
Damals bin ich nach vorne gelaufen und habe gesagt, Sylvain, je te prie de recommencer. Und dann war es total still, weil die Angst hatten, wenn sie nochmal stören, dann fängt er wieder von vorne an. Also ein kleiner Terror dabei.
Jeden Komponist hat seine Sprache. Und dazu, Helmut Lachenmann hat sein Vokabular.
Sylvain Cambrelin ist Chefdirigent der Symphoniker Hamburg, Gastdirigent zahlreicher Opernhäuser, der Metropolitan Opera, der Mailänder Scala, der Wiener Staatsoper und der Pariser Oper. Die Arbeit als Dirigent läge in den Händen der Musizierenden, ist abhängig von ihrer Bereitschaft, sich einzulassen auf ungewohnte Interpretationsweisen und in zeitgenössischen Werken bisweilen auf völlig fremde Spielarten.
Ich muss sagen, für den Fall Helmut Lachenmann, es ist gleichzeitig sehr schwierig und einfach. Einfach, weil es gibt ein bestimmtes Vokabular, in jedem Zeichnen korrespondiert ein bestimmter Spieltechnik und Klang. Es heißt, man muss an diese Bedeutung von diese Signal auf Papier. Für das ist nur eine Frage von Zeit. Wenn wir haben genug Zeit oder wenig Zeit und auch das Gutes Willen von den Musikern.
Zunächst mal müssen sie realisieren, was da steht. Und das ist für sie schon manchmal eine Herausforderung. Also normalerweise lesen wir Musik mit Violin und Bassschlüssel oder Tenor oder Altschlüssel. Und gerade bei den Streichern, die leben ja permanent mit ihrer Deformation professionell, dass sie eben Bogen zu halten und dann irgendwie dort genau zwischen Stech und Griffbrett in dieser Gegend spielen. Wenn das aber sein soll, dass der Bogen sich woanders aufhält, zum Beispiel hinterm Steg, dann gibt es keinen Violinschlüssel mehr. Dann benutze ich die vier Zwischenräume als Andeutung, auf welcher Seite was passiert. Oder noch gefährlicher ist, wenn man mit dem Bogen, ich bin ganz stolz auf meine neue Bezeichnung, wenn der Bogen so eine Bewegung macht wie ein Scheibenwischer. Und wenn man den ganz langsam macht, habe ich hinzugeschrieben inzwischen, feierlicher Scheibenwischer. Ja.
Natürlich, die Musiker kommen in ein Orchester mit einem bestimmten Ausgebild. Sie haben das gelernt, das und das nicht. Und plötzlich, sie müssen wieder lernen. Lernen etwas über das Technikspiel. Also das, es ist, warum ich sage, gutes Willen von Musiker. Wenn das existiert, es geht nicht schnell, aber wenn es ist kapiert und integriert, danach können wir sehr schnell mit der Musik. Solange dieser Vokabular ist nicht integriert, man kann nicht anfangen mit der Musik.
In der Edition bei Breitkopf und Hertel von Schreiben ist von Helmut Lachenmann zu lesen:
Das Orchester in meinem Stück schreibt. Es fügt Strich zu Strich, versteht sich selbst als eine Art vielfältiges Schreibgerät. Wir als Hörer lesen nicht das Geschriebene, aber wir hören den Vorgang des Schreibens, den Bogenstrich, die Bewegung des scharrenden Holzstabs auf Fell oder Tamtam. Und wir beobachten dessen Imitation bzw. Transformation durch, zeitweise auch tonlos, sich zu linearen Gestalten verbindenden Blasinstrumenten als eine Art klingender Schreibzeremonie.
Der Verlag versucht natürlich irgendwo, ich sag mal, benutzerfreundlich für den Interpreten Dinge umzusetzen. Das heißt für den Orchestermusiker natürlich, für den Dirigenten in erster Linie und für alle Interpreten in irgendeiner Weise ein Notenmaterial zu machen, das angewendet werden kann und vielleicht auch mit einem Blick auf dann eine irgendwann auch gedruckte, definitive Ausgabe, es auch so normal wie möglich zu machen.
Ich habe auch zum Beispiel den Musikern gesagt, die Streicher, wenn sie ein Crescendo machen mit dem Bogen, dann sollen sie nicht den Bogen absetzen, so wie sie es gewohnt sind bei Richard Strauss oder bei Johann Strauss, den Bogen stehen lassen. Dann ist hinter jedem Ton noch eine Spannung. Und die ist geladen. Das ist eine Stille, die ist... Also eine Stille ist auch kein musikalisches, die haben das nicht einen Vorzug, die gibt es im Alltag. Ja. Je nachdem, wie sie jemanden berühren, beruhigen, Entsetzen. Es gibt entsetzte Stille. Ja. Also stellen Sie sich vor, ein Düsen, wie heißt das, so ein modernes Flugzeug. Wenn man da drin sitzt und fliegt von hier nach Korea oder nach, man hört dauernd diesen Motor. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Motor steht still. Dann bekommen die Leute theologische Gefühle.
Welche Rolle spielen theologische Gefühle im Leben und Werk von Helmut Lachenmann, dem Sohn eines Pfarrers?
Also darauf kann ich irgendwie nicht richtig antworten. Die spielen vielleicht ab und zu, es gibt Leute von Angst, auch beim Komponieren, oder von Hilflosigkeit, oder von irgendeiner Form von Lähmung. Und da hofft man schon irgendwie etwas, was man nachher theologisch missverstehen könnte. Aber da bin ich in meine Zeitgenossen. Wenn die, selbst die militärischen Leute im Ersten Weltkrieg, die irgendwie absolut sich atheistisch gebärdet hatten, die schreien nach der Mama oder sie rufen nach Gott. Ja. Also ich möchte diesen Teil nicht berühren. Ich finde, das ist ein bisschen geschmacklos.
Und als Person, er ist ein Poet endlich, er hat viel Humor, aber er kann sehr streng sein, ohne zu attackieren, aber er kann sie, nein, das ist noch nicht das, das ist das. Bon, er ist extrem kultiviert. Was ist geändert? Das ist die Präzision von seinen Gedanken und von seiner Sprache. Was hat nicht geändert zum Beispiel? Es ist seine totale Distanziation mit der elektronischen Musik. Das hat nicht geändert.
Ich bin zwar begeistert von den frühen elektronischen Werken von Stockhausen und von Berio und von Henri Pousseur, aber ich kenne das nicht. Klänge aus dem, die sind nicht gefährlich genug sozusagen. Die Musiker werden einfach ihr Instrument neu kennenlernen müssen. Und dann ist immer wieder die Frage, bist du bereit, nochmal aus dieser Geborgenheit einer bestimmten Technik herauszufinden? Ich sage immer, der Frank Reinisch kennt schon meine Sprüche. Ein Komponist, der weiß, was er will, der will ja nur, was er weiß. Das reicht nicht. Ja. Er muss über seinen eigenen Horizont hinausfinden. Und das ist eine sportliche Aufgabe, diesen Fall zu schaffen und es zu riskieren. Und das hat meine Zeit als Komponist eigentlich mit allen schrecklichen Widerständen, mit denen man umgehen musste, schon von der Presse will ich gar nicht anfangen, aber von Musikern selber, spannend gemacht.